beginne mit einer steilen Frage. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Woher kommen sie? Woher kommen unsere Kriege? Woher kommen unsere Anfeindungen? Woher kommt das ganze Gezänk und das ganze Gestreit unter euch? Woher kommt das? Das ist eine gute, fromme Antwort. Die ist auch wahr. Ich glaube, dass so jeder im Alltag seine eigenen Antworten darauf findet. Dass den Hinweis, den Jakobus uns geben möchte im 4. Kapitel, nicht unbedingt das ist, was unseren Alltag prägt. Dass wenn wir uns fragen, woher kommt das gerade wieder? Dass man so im Streit ist, dass man im Clinch liegt, dass man sich anfeindet. Woher kommt das? Und es geht ja nicht nur um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern die Sprache, die Jakobus gebraucht, ist ziemlich heftig. Woher kommen Kriege unter euch? Wo können Kriege entstehen? Nehmen wir mal zum Beispiel die Ehe. Da könnte jetzt eine Ehefrau hier unter uns aufstehen und sich melden. Jakobus, ich weiß die Antwort. Ich bin mit einem Trottel verheiratet. Was ist das für eine Frage? Woher kommt das? Naja, schau ihn dir an. Er ist lieblos, er ist langweilig. Mein Ehemann ist starrsinnig, er ist respektlos. Er ignoriert mich. Ihm fällt es gar nicht auf, wenn ich eine neue Frisur habe. Es geht ihm nur darum, was er will, was er möchte. Und wenn wir vor dem Fernseher sitzen, dann geht es ausschließlich darum, welche Sendung er gucken möchte. Blöde Frage, Jakobus. Ich weiß die Antwort. Spannend wäre, wenn wir dem Ehemann die gleiche Zeit einräumen, was er darauf antworten würde. Wie bitte? Jakobus, du müsstest sie einmal sehen, wie sie immer wieder auf mir herumhackt. Nie ist etwas gut genug. Egal, was ich anstelle, egal, was ich mache. Es ist nie gut genug. Und wenn ich mich dann bemühe, auch dann findet sie noch einen Fehler. Nie ist das Geld genug. Immer sind andere wichtiger, ihre Freundinnen oder sonst etwas. Und gönnen tut sie mir auch nichts. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und lasst uns mal schauen, was der Jakobus sagt. Kapitel 4, ich werde heute die Verse 1 bis 10 lesen. Ihr dürft gerne mitlesen. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Ich möchte kurz beten. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gibst und danke, dass du präsent bist und zu uns reden möchtest. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren weit aufmachst und unsere Herzen auch. Herr, dass wir in der Lage sind, zu empfangen von dir. Du siehst, wer nah dran steht. Du siehst, wer noch im Herzen weit weg ist. Ich bitte dich, überwinde die Dinge, die uns trennen, die uns hindern, hinzuhören, was du zu sagen hast, Worte des ewigen Lebens, die uns Gutes tun sollen und uns auf die rechte Bahn bringen. Gib uns deinen Segen, Herr. Amen. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Das Ehepaar, von dem ich gesprochen habe, das hat natürlich überhaupt nichts mit dieser Gemeinde zu tun. Sowas gibt's unter uns nicht. Aber in Gemeinden, wo das ist, ja, also solche Ehepaare haben ihre eigenen Antworten auf ihre Probleme. Und die Probleme werden ganz einfach bei dem anderen gesucht und dann auch gefunden. Einfach schön verschieben, das hat alles nichts mit mir zu tun. Der andere ist es, der für unsere Probleme verantwortlich ist. Und viele Beziehungen scheitern über Jahre und Jahrzehnte aufgrund dieser Dynamik. Dass man nicht auf Jakobus hört, was er zu sagen hat, sondern dass man ganz schnell ist mit dem Finger und auf den anderen zeigt. Er ist die Quelle des Problems. Und erst wenn er meine Situation verändert, ist alles wieder gut. Beziehungen zerbrechen darunter. Die Ehe war jetzt nur ein Beispiel. Jakobus spricht in den Gemeindekontext und meint die vielfältigen Beziehungen unter uns. Auch unter uns kann Beziehungen brechen. Wir gehen sogar so weit, dass Jakobus davon spricht, dass wir bereit sind zu töten. Jetzt sind die wenigsten hier unter uns wirkliche Mörder. Aber der Apostel Johannes sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Jakobus sagt, dass wir viel, viel schneller bereit sind zum Mord, als wir das oft eingestehen. Wir haben schon so manches getötet. So manche Ehe wurde getötet. So manche Kommunikation untereinander wurde getötet. Und die Ursache ist, die Bibel ist da ziemlich unangenehm. Es ist einfacher, es ist auch angenehmer zu sagen, bei dem anderen ist das Problem. Die Bibel ist da ein bisschen unangenehmer und interessanterweise ziemlich, recht schlicht. Auf so eine große Frage, woher kommen Kriege, so eine schlichte Antwort. Die Ursache liegt nicht in deinem Gegenüber, die Ursache liegt nicht in deinem Ehepartner, die Ursache liegt auch nicht im Satan, die Ursache liegt nicht in deinen Umständen, so schlimm sie auch sein mögen. Die Ursache liegt in dir begründet. Es ist in deinen Gliedern. Und das ist nicht nur so eine Spezialeinheit von Jakobus, sondern die Bibel ist voll davon. Auch der Apostel Petrus sagt, Geliebte, ich ermahne euch, dass ihr euch der fleischlichen Begierden enthaltet. Der Lüste und Begierden, eure Sehnsüchte, die aus eurem Fleisch kommen. Und Petrus sagt, dass dieses Fleisch gegen unsere Seele kämpft. Also da ist ein Kampf in uns selbst. Nicht nur ein Kampf mit unserem Ehemann oder mit unserem Bruder oder mit unserer Schwester, sondern in uns selbst haben wir einen Kampf. Und wenn wir diesen Kampf nicht erkennen, dann werden wir fallen, dann werden wir weiterhin andere töten, wenn wir nicht anfangen, unsere eigenen falschen Wünsche, selbstsüchtigen Ziele abzutöten, auszumerzen, zu killen. Wenn du nicht anfängst, gegen dein eigenes Fleisch, was oft eigennützig und selbstsüchtig ist, wirst du andere töten. Irgendjemanden wirst du töten. Die Frage ist, ob du ein Massenmörder sein möchtest. Oder so wie die Bibel es uns vorschlägt, die falschen Dinge, die uns von Gott trennen, anfangen, Krieg zu führen. Nicht Kriege untereinander, sondern Krieg gegen meine eigennützigen Wünsche. Und das ist das, wovon der Jakobusbrief gerade in diesen Passagen, die Verse vor und hinterher, auch recht voll ist. Die Ursache unserer Probleme ist Eigennutz. Eigennutz, ja. Ich möchte Vers 2 aus einer anderen Übersetzung vorlesen. In meiner Übersetzung, die relativ wörtlich übersetzt, habt ihr eben gerade mitgelesen, in Vers 2 heißt es, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. In einer anderen Übersetzung heißt es, jetzt dürft ihr hinhören, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Das ist unser Problem, dass wir bei uns stehen bleiben. Wir bleiben bei unseren eigenen Wünschen stehen und klammern Gott aus, was unsere Sehnsucht angeht. Es ist ja klar, dass wir Sehnsüchte haben, dass jeder von uns einen Mangel hat, der aufgefüllt werden muss. Ja, die Angebote in unserer Welt sind voll davon, dass Menschen Erfüllung finden, dass sie Frieden und Ruhe finden. Aber Jakobus sagt, ihr wendet euch mit euren Anliegen nicht an Gott. Ihr bleibt bei eurer Selbstsucht stehen und versucht sogar andere dazu zu missbrauchen, eure Wünsche zu bedienen. Wenn du meine Gier nicht stillst, wirst du es zu spüren bekommen. Du wirst erleben, was es bedeutet, wenn unsere Beziehung mir nicht das gibt, was ich von dir will. Und wenn ich keine Freude erlebe von dem, was ich aus dir sauge, dann mache ich dich verantwortlich dafür. Du bist das Übel, warum es mir nicht gut geht, warum ich Mangel empfinde. Meine Lieben, viele Beziehungen werden aufgrund dieser Motive geschlossen. Viele, viele Ehen wurden gegründet, weil man eigentlich selbstsüchtige Wünsche hatte und in dem anderen letztendlich nur das Objekt der Begierde gesehen hat. Ob es jetzt sexuell ist oder eine andere Sache, das spielt keine Rolle. Die Beziehung, diese Einheit wird geschlossen, um mein Verlangen zu befriedigen. Und so lange wird diese Person förmlich ausgesogen, bis nichts mehr da ist. Das ist eine übermenschliche Forderung. Im Predigerbuch heißt es, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wie soll ein endlicher Mensch, ein Mensch mit einem Ende, diese Ewigkeit entfüllen in mir? Was ist das für eine Forderung an meinen Partner? Wenn es nicht Ehe ist, dann können es auch andere Beziehungen sein. Gib mir das, was ich will, und wir haben miteinander Frieden. Das Problem ist, dass wir uns abhängig machen. Nicht von unserem Schöpfer, der weiß, was wir brauchen, sondern wir uns von unserem Umfeld und von unseren Mitmenschen in eine perverse, dämonische Abhängigkeit begeben. Wie eine Spirale, die nie zu Ende geht und immer weiter nach unten führt. Jakobus sagt, ihr wendet euch mit euren Anliegen nicht an Gott. Wörtlich übersetzt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Du bittest Gott nicht, darum hast du nicht. Sünde beginnt an der Stelle mit dem Gedanken, dass wir meinen, dass Gott unsere Sehnsüchte, unsere Ewigkeit im Herzen, so wie die Bibel es beschreibt, nicht füllen kann. Dass wir bei anderen Dingen diese Erfüllung finden. Und deswegen schlussfolgert Jakobus, ihr habt es nicht, weil ihr nicht zu Gott kommt. Ihr sucht eure Erfüllung in anderen Dingen. Das Problem ist, warum ist das ein Teufelskreis? Im Epheserbuch, im Kapitel 4, Vers 22 lesen wir, dass diese Lüste, dass diese Begierden, dass dieses Verlangen in uns betrügerisch ist. Das bedeutet, dass dieses Verlangen in uns uns anlügen möchte. Und wir darauf reinfallen, und das heißt dort, dass diese betrügerischen, diese voll Lüge gepackte Begierden und Sehnsüchte, die wir haben, uns zugrunde richten können, wenn wir es nicht erkennen, dass sie uns anlügen. Aber leider gehen wir dem ganz schön oft auf den Leim, weil wir Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe nicht für das erachten, was es ist. Dass wir vergessen haben, dass Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit, Gottes Liebe sich einmal ganz krass gezeigt hat. Leute, und das Kreuz Jesu Christi, dass er dich liebt, dass er dich von dem Zorn Gottes bewahrt, sondern dir ewiges Leben und ewige Freude gibt, ist nicht eine Sache, die am Anfang des Christlebens wichtig ist und danach gibt es irgendwelche Dinge, die du mehr lernen solltest. Das Evangelium, ich sage es oft, ist nicht nur das ABC des Glaubens, es ist das A bis Z des Glaubens. Das Evangelium von Jesus Christus, dass er dich liebt und dir alles geben kann, was du brauchst, ist eine Sache, die dich Tag für Tag erfüllen sollte. Darum wird es mir nicht langweilig, in diesem Gottesdienst Woche für Woche zu hören, in den Gebeten: Danke, Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist und auferstanden bist. Das wird nicht langweilig. Diese Nachricht wird nicht alt. Wisst ihr, letztens, wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, keine Neuigkeit für euch. Ich habe einen Artikel gelesen und da ging es um irgendeine politische Geschichte, die gerade aktuell ist. Ich weiß nicht mehr was. Und dann gucke ich, von wann ist der Artikel? Vorgestern. Da dachte ich, nee, brauche ich eigentlich gar nicht mehr lesen. Das ist nicht mehr relevant, das ist nicht mehr interessant. Ich brauche aktuelle News. Und am besten, was gerade publiziert wurde im Netz, dass ich rumsuchen kann. Aber das Evangelium ist eine alte Nachricht, aber sie bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Meine Lieben, wir werden im Himmel nicht vergessen, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Der Herr Jesus Christus wird uns empfangen mit offenen Armen. Und was werden wir hier sehen? Die Male, die er am Kreuz für uns getragen hat. Für alle Ewigkeiten werden wir den gekreuzigten und auferstandenen anbeten und das niemals vergessen. Gott kann uns so viel mehr geben. Aber in dem Augenblick, wo ich mich von dem abwende und dieser betrügerischen Begierde, diesen selbstsüchtigen Wünschen, die ich so oft habe, indem ich den Glauben schenke, falle ich auf eine Lüge hinein und sie kann mich zugrunde richten. Wachst du morgens auf mit dem Kreuz im Blick? Also nicht mit deinem Kreuz, sondern mit dem Kreuz. Mit dem Kreuz Jesu Christi im Fokus. Diese Begierden lügen uns an und wollen sich ausbreiten in unserem Leben und immer, immer mehr von uns. Der berühmte Reformator Johannes Calvin. Das sind sehr alte Leute, ich weiß, aber die haben gute Sachen geschrieben. Hat gesagt, wenn ein Mann seinen eigenen Wünschen freien Lauf lässt, wird seine Lust nie zu einem Ende kommen. Selbst wenn ihm die Erde gegeben werden würde, würde er sich nach neuen Welten sehnen, die allein für ihn gemacht sind. Selbst wenn ich die ganze Welt bekomme, sagt Johannes Calvin, das, was er aus der Schrift erkennt, aufgrund des Jakobusbriefs, das wird diesem Mann nicht genug sein. Seine Lust ist unendlich. Es ist eine Ewigkeit in deinem Herzen. Und da passt diese ganze Welt locker rein und noch viele, viele andere. Und du wirst es wollen. Du wirst es wollen. Menschen, die zu Macht kommen, kommen niemals an den Punkt, dass es genug ist. Niemals. Letztendlich betreiben wir dann damit etwas, was die Bibel in frommer Sprache Götzendienst meint. Wenn ihr euch mal so klassischen Götzendienst, wenn ihr euch mal darüber informieren wollt, dann sprecht mal mit Dani. Das ist sehr spannend. Ich habe gerade in den letzten Tagen mit ihm gesprochen und er kommt aus einer Kultur, wo was gemacht wird, kannst du kurz sagen? Der Schädel von den Vorfahren.
Das sind Kopfschädel von Vorfahren, die werden dann ab 10, 15
ausgegraben und.
Aha.
Okay. Okay. Stellt euch vor, sozusagen, ich würde jetzt auf die Idee kommen und den Schädel von meinem Uropa suchen gehen und dann heute Morgen hierher kommen und den dann hier präsentieren. Ich weiß nicht, wie das praktisch abläuft. Ich vermisse auch nichts. Aber ungefähr so kann man sich vielleicht vorstellen und dann huldigen alle diesem Schädel, ja. Und das ist so ganz klarer Götzendienst, damit haben wir natürlich nichts zu tun, das sind heidnische Praktiken. Sag mal, das ist nicht unser Thema. Niemand schnitzt sich zu Hause was, hoffe ich. Oder stellt sich irgendwie eine goldene Statue auf und huldigt und macht Zeremonien. Götzendienst, damit haben wir doch nichts zu tun, oder? Aber die Bibel beschreibt, dass wenn wir das Kreuz Jesu Christi verlassen und unseren selbstsüchtigen Wünschen freien Lauf lassen, so wie Calvin es sagt, dass wir in dem Augenblick Götzendienst tun. Was kann so ein Idol, was kann so eine Götze in deinem Leben sein? Es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Es sind nicht meistens in unserer Kultur die geschnitzten Dinger. Es sind Dinge oder Menschen in unserem Leben, die wir mehr als Gott lieben. Nach denen wir uns mehr als nach Gott sehnen, die wir uns mehr als Gott wünschen, die wir mehr als Gott schätzen, die wir mehr als Gott genießen, die uns mehr als Gott gefallen. Überleg einmal, was kann das sein in deinem Leben? Es kann eine Beziehung sein, eine Partnerschaft, es können sogar gute Schulnoten sein. Die Zustimmung eines anderen Menschen, es kann Erfolg im Geschäft sein, es kann sexuelle Befriedigung sein, es kann ein Hobby sein, es kann eine Musikgruppe sein, es kann das tägliche Feierabendbier sein, es kann eine Zigarette sein, es kann Sport sein, es kann sogar ein makelloser Haushalt sein. Also ich habe nichts gegen Ordnung. Ich bin da manchmal ein bisschen pingelig. Ich habe das schon mal erzählt auf meinem Schreibtisch. Dann muss ich immer erstmal alles gerade richten. Leute, ich habe erlebt, ich habe Tage schon erlebt, leider nicht so selten, wo ich mir gesagt habe, Walmer, bevor du jetzt irgendwas anderes machst, irgendwie was arbeitest, hab Zeit mit Gott. Nimm dir deine Bibel, lies ein Kapitel, bet darüber, geh in Gottes Gemeinschaft. Und dann denke ich mir so, die Dokumente sind noch nicht aufgeräumt. Da sind noch 3 unbearbeitete E-Mails. Mein Handy hat eben gerade gepiept. Ich müsste den Teppich in meinem Büro endlich mal wieder saugen. Es ist okay, wenn es aufgeräumt ist, wenn es ordentlich ist. Aber ich merke in meinem Leben, dass diese perfekte Ordnung, dass alles schön ist, dass mich solche Dinge abhalten können, einen ganzen Tag. Und ich habe nicht die Gegenwart Gottes gesucht, weil ich in dieser Sache mir verspreche, wenn ich das erstmal schön hab, vielleicht ist es bei dir dein Vorgarten. Mach mal folgenden Test. Also bei mir funktioniert's. Wenn ich bete, dann gibt es so paar Bereiche in meinem Leben, wo ich ganz schnell hin abschweife und manchmal denke, oh, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann habe ich richtig Lust da drauf. Kennt ihr das? Aber auch manchmal in der Bibelstunde geht's mir so. Ich liebe unsere Bibelstunden. Aber manchmal merke ich dann so im Gebet, boah, danach habe ich noch das und das vor. Und dann steigt in mir so eine Vorfreude. Oh cool, es gibt heute Abend noch etwas, worauf ich mich freuen kann. Das ist für mich ein Hinweis, dass das ein Idol ist in meinem Leben. Wenn ich in der Begegnung mit Gott darüber nachdenke, dass ich gleich FIFA spielen könnte auf der PS3. Oder mein Zimmer aufräumen. Leute, es ist so eine simple Sache. Und lasst uns diese Dinge nicht zu schnell abtun.
Das sind doch die Basics, die haben wir lange hinter uns gelassen. Leute, das verfolgt uns unser ganzes Leben. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott, zu Gott wendet. Dann geht er weiter. Er hat gerade gesagt, weil ihr nicht bittet, habt ihr nicht. Dann sagt er in Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ein bisschen umschrieben könnte man sagen, und ihr bittet und empfangt nichts. Sozusagen, und selbst wenn ihr anfangt zu beten, werden eure Bitten nicht erhört, weil eure Absicht total verwerflich ist. Das Erbetene, was ihr da bekommt, soll einfach nur dazu beitragen, eure eigensüchtigen und selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und auf so ein Gebet antwortet Jakobus mit Vers 4, ihr Ehebrecherinnen. Achtet darauf, Jakobus ist nicht einfach jemand, der von oben herabspricht. Wenn ihr den Brief lest, und ich habe es auch schon in den vergangenen Predigten über Jakobus gesagt, spricht auch immer wieder die Gemeinde an mit Brüder. Wir würden heute, also Brüder wurde auch für ein Kollektiv gebraucht, auch für Gemeinden wurde dann einfach Brüder gesagt. Geschwister. Er versucht, seine Zuneigung auszudrücken in dem Brief an vielen Stellen. Brüder. An dieser Stelle wird er ganz, ganz scharf und sagt, ihr Ehebrecherinnen. Das ist schon spannend, dass er nicht Brüder, wenn es um Zuneigung geht, ist die männliche Form, und wenn es dann einen drauf gibt, dann werden die Frauen angesprochen oder was. Das ist ja ein Macho, der Jakobus. Nicht zu schnell. Er spricht hier die Christenheit an, den Leib Christi. Der Leib Christi ist in der Bibel Gemeinde, und viele Gemeinden sind der Leib Christi und werden bezeichnet als die Braut Christi. Jesus Christus ist unser Bräutigam, der alles für seine Braut gibt, sich völlig, völlig aufgibt für seine Braut. Und in diesem Zuge spricht Jakobus die Gläubigen an und sagt, liebe Gemeinde, ihr betrügt euren Bräutigam. Es ist kein Wort jetzt nur an Frauen. Das wäre ziemlich, ziemlich engstirnig. Auch wir Männer sind gemeint, alle. Wenn wir so ein Verhalten an den Tag legen, indem wir etwas bitten, damit es nur uns selber zugute kommt, dann sind wir Ehebrecherinnen. Gott wird automatisch als liebender Ehemann uns dargestellt, als Bräutigam. Das wäre so, als wenn du sagst, Schatz, kannst du auf die Kinder aufpassen, damit ich zu meinem One-Night-Stand gehen kann? So absurd ist es, dass unsere Gebete einen Heiligenschein einfach aufbekommen. Wir beten ja, wir reden ja zu unserem Bräutigam, zu Jesus Christus, der mich so sehr liebt. Und weil er mich so sehr liebt, wird er mir das geben, was meine eigensüchtigen Wünsche fordern. Lieber Bräutigam im Himmel, kannst du mir bitte etwas geben, damit ich mit der Welt ins Bett gehen kann? Das ist die Sprache, die Jakobus hier verwendet. Ein Freund der Welt zu sein bedeutet, anstatt friedvoll, milde zu sein, nachgiebig zu sein, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch zu sein, ungeheuchelt zu sein, bedeutet es, eifersüchtig zu sein, neidisch, eigennützig zu leben. Und Jakobus sagt, das ist irdisch, das ist sinnlich, das ist teuflisch oder dämonisch. Das hat mit Gott nichts zu tun. Wenn wir uns diese Eigenschaften nebeneinander aufbauen, diesen Part hatten wir in der Lesung gehört, in Kapitel 3, Vers 18, Jakobusbrief. Da geht es darum, wer ein Freund der Welt ist, ist eifersüchtig, neidisch, eigennützig. Ich. Aber die andere Seite, die Weisheit, die von Gott kommt, gottesfürchtige Menschen sind unparteiisch. Sie lassen sich etwas sagen. Hier wird sehr viel auf Beziehungsebene gesprochen. Dass es nicht nur um uns geht, sondern dass wir auch an den anderen denken. Dass wir liebevoll mit anderen umgehen. Darum sagt die Bibel, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist nicht die Weisheit dieser Welt. Wer anfängt, nicht eigennützig zu sein, nicht nur auf sich zu schauen, sondern für die anderen zu denken, für den Leib Christi zu denken, für Gott zu denken, der ist ein Freund Gottes. Der sagt, Gottes Wünsche sind wichtiger als meine Wünsche. Und Jakobus sagt, wenn du das umkehrst und eigennützig bist, immer deinen eigenen Vorteil suchst und andere dazu missbrauchst, anstatt ihnen Freude zu geben, die Freude zu nehmen, dann bist du ein Feind Gottes und Freund dieser Welt. Es ist eine ganz andere Qualität, wenn wir, ich bleib mal bei dem Ehebild, wenn wir unseren Ehepartner eher so sehen, wie kann ich sein oder ihr Glück maximieren. Und stell dir vor, dass du so uneigennützig bist in einer Beziehung, dass du denkst, wie kann ich diesem gegenüber eine Freude bereiten? Stell dir vor, die andere Person reagiert genauso, den ganzen Tag. Du würdest nicht zu kurz kommen. Nicht ich, sondern Jesus, du hast mich so sehr geliebt. Ich bin bereit, mein Leben auch hinzugeben. Meine Wünsche, meine Begierden, wie die Bibel es beschreibt, zu kreuzigen, abzutöten. Feindschaft könnte man hier vielleicht mit einem göttlichen Missfallen vergleichen. Gott missfällt es, wenn wir so unterwegs sind. Diese Feindschaft birgt nicht das Potenzial in sich, dass Gott uns sofort abschneidet, wenn sowas in unserem Leben aufkommt. Wenn er sieht, dass du andere Dinge mehr, dich danach mehr sehnst, sie mehr lieb hast, dass er dich gleich abschneidet, wenn du im Gebet auf einmal abschweißt und denkst, oh, darauf habe ich jetzt Bock. Diese Feindschaft, von der hier die Rede ist, hat nicht diese Konsequenz. Warum? In Vers 5 heißt es, eifersüchtig sehnt sich Gott nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Gott ist ein eifersüchtiger Bräutigam. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass neben Gottes Heiligkeit, neben seiner Herrlichkeit, Gerechtigkeit, die Eifersucht eine Eigenschaft Gottes ist? Eifersucht ist ja in unserem Breitengraden eher was Negatives. Und wird auch in der Bibel oftmals als negativ dargestellt. Aber die Eifersucht, von der Gott spricht, ist eine positive Eifersucht. Also wenn dir als Kerl, ja, wenn deine Frau mit irgendjemandem rumflirtet und das gar nichts in dir regt, nicht mal ein Funken von Eifersucht, dann bist du schon zu fromm. Es gibt eine gute Eifersucht. Zu merken, hier passiert etwas, was für mein Gegenüber schädlich ist. Was für unsere Beziehung schädlich ist. Deswegen schreite ich ein. Gott ist eifersüchtig. Man könnte sozusagen, wir hatten es in den Gebeten gehört, Gott sorgt sich um uns. Gott sorgt sich um dich. Wenn Gott merkt, dass da eine Feindschaft aufgebaut wird und eine Freundschaft zur Welt, dann wird Gott eifersüchtig. Gott wird eifersüchtig, weil er liebt. Und möchte alles in Bewegung setzen, um das zu ändern. Glaubst du wirklich, Gott weiß nicht um deine tiefsten Wünsche, deine verborgenen Sehnsüchte, deine Hoffnung, die du noch nicht mal deinem Ehepartner vielleicht mitteilst? Gott kennt deine Sehnsüchte. Deine nicht zu stillende Sehnsucht
hat er dir höchstpersönlich in dein Herz gelegt. Die Frage ist, womit du sie zu stillen versuchst. Welche Mittel verwendest du, um diese Sehnsucht zu stillen? Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben in ganzer Fülle. Nicht nur ein bisschen. Jesus Christus ist die einzige Antwort auf deine Sehnsucht. Jesus Christus ist die einzige Antwort auf deine Hoffnungen. Worin suchst du Befriedigung? Wenn nicht bei Jesus Christus. Geh an ihm vorbei und du wirst ein Leben lang auf der Suche sein. Tu es. Du wirst am Ende deine Knie beugen müssen vor Jesus Christus, der dich eifersüchtig liebt und es nicht zulassen will, dass du in einer falschen Freundschaft dein Leben ruinierst. Wie kommen wir dahin, dass wir in diese Freundschaft Gottes wieder hineingelangen? Und damit möchte ich auch schließen. Die Antwort lesen wir in den Versen 7 bis 10. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel. Der Teufel ist immer dabei, zu schauen, wie er uns zu Fall bringen kann. Und das heißt hier nicht, flieh vor dem Teufel, sondern widersteh ihm. Widersteh dem Teufel. Du hast in Christus die Kraft und die Autorität, nicht vor dem Satan zu fliehen, sondern ihm zu widerstehen, so wie Christus es einst tat. Und er wird von euch fliehen, weil der, der in uns ist, größer ist, weil er stärker ist. Er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer falsches Lachen in der Welt verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das heißt nicht, demütigt euch, damit ihr weiter in dem Staube liegt. Demütigt euch vor Gott und er wird euch groß machen. Wie soll das gehen? Meine Lieben, Gott sucht nicht die Feindschaft unter uns. Dieser Text gibt uns in Vers 6 ein vierfaches G. Gott gibt größere Gnade. Das ist die Antwort. Gott gibt größere Gnade. Du meinst, aus dieser Verstrickung, in der ich stecke, komme ich nicht so einfach raus. Aus der Beziehungskonstellation, aus den Kriegen und aus den Streitereien, da komme ich nicht raus. Die Antwort, die Jakobus uns gibt, ist, Gott gibt größere Gnade. Wenn Gottes Gnade nicht vorausgeht, haben wir keine Chance. Meine Lieben, das ist das Erbe der Reformation. Allein aus der Gnade Gottes leben wir. Wieder, nicht nur am Anfang, sondern unser ganzes Leben, alle Beziehungen, die wir führen. Gottes Gnade geht voran. Deswegen vergiss das Kreuz Jesu Christi nicht. Gott gibt größere Gnade. Amen.